Und ich will dir sagen, das, was Jesus dir anbietet, ist halt dieser Wasserstrahl mit absoluter Fülle, mit absoluter Power. Und er lädt dich ein, reinzukommen und zu sagen, hey, vertrau mir, dass ich die Fülle habe für dich. Und treffe diese Entscheidung. Geh diesen Schritt aufs Wasser. Das ist Glauben, vertrau mir. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Ich weiß nicht, für wen das ist. Wenn es für dich ist, nimm es und mach's wie Maria, nimm's an dein Herz, beweg's und triff für dich eine Entscheidung mit Jesus. Okay, hey, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch, hier in Schlate. Und ihr habt ja, es ist die zweite Predigt aus dieser Serie, oder? Dritte schon. Okay, wir sind erst in Hallau bei der zweiten. Ich habe Ferien gemacht und dann mussten wir es anders machen. Egal. Okay, also, hey, wir schauen uns heute Morgen einen Begriff an, Zuversicht. Das ist, ja, wir haben schon ein bisschen gespürt, wo wir so stehen. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich will das nochmal ein bisschen quasi mit euch kurz anschauen. Und ihr könnt auch untereinander mal ganz kurz mit dem Nachbarn reden und sagen, so, okay, welcher Typ bist du? Bist du der Typ Glas halb voll oder bist du der Typ Glas halb leer? Ja, bist du der Typ, der Pessimist ist, der eher sagt so, eher nicht so? Oder bist du der Typ, der Optimist ist, der optimistisch in sein Leben geht? Ich mache es dir noch ein bisschen schärfer. Bist du der jammert oder bist du der nicht jammert? Und tauscht euch kurz aus und findet. Okay. Ich fange euch mal wieder ein. Also jetzt nach dem Mentimeter war es ja eigentlich klar, dass hier lauter Optimisten sitzen, oder? Da hatten wir dieses eine Ding, wo ganz viele optimistisch waren. Aber das Thema Sorgen war ja doch auch noch irgendwie da, wo relativ viele auch gesagt haben, ja, ich habe schon Sorgen. Und ich habe schon Sorgen, was die Zukunft angeht. Ich habe schon auch Sorgen und Bedenken, wenn ich zum Beispiel meine körperliche Verfassung anschaue. Ja? Also ich bin jetzt bald irgendwann 40 und ich stecke lange Nächte nicht mehr so weg wie mit 20. Also man merkt das. Und du kannst bestimmt auch eine Geschichte erzählen, wie es bei dir ist und wie es dir so geht. Und die Frage ist, bringt mich das ins Jammern oder bringt mich das in, kann ich gut mit umgehen. Ich möchte Kopfschütteln ist gut, wenn ihr nicht jammert. Ich möchte kurz von mir ein bisschen erzählen. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal zur Hypochondrie neige. Wenn du nicht weißt, was das ist, kein Problem, ich erkläre es dir. Das bedeutet, ich denke, ich habe irgendwelche krassen Krankheiten, obwohl es gar keinen ärztlichen Befund gibt. Ja? Also es sieht so aus, der eine sagt so, ey, ich habe mich verkühlt und ich habe einmal genossen und dann rechts zu meiner Frau und sagst so, ey, ich habe die Grippe. Ganz safe, ich habe die Grippe. Meine Frau sagt, hey, warte erstmal, bis du das zweite, dritte, vierte Mal genossen hast, dann vielleicht. Okay? Oder du triffst Person XY und dann sagt dir so, hey, hast du gehört, XY hat Magen-Darm. Und bei mir geht es innerlich sofort, okay, habe ich die heute getroffen? Habe ich dir die Hand gegeben? Habe ich sie vielleicht sogar umarmt? Und eigentlich, wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, merke ich schon so ein leicht flaues Gefühl, habe ich irgendwie auch schon so. Ja? Und ich scanne sofort, was ist da los? Oder in Deutschland war das noch so, da gehst du zum Kindergarten, holst deine Kinder ab und dann steht da über im Kindergarten, wir haben Magen-Darm. Und ich habe so gedacht, so, für was kann man sich heute alles feiern? Ja? Oder wir haben Läuse und ich gehe rein und denke mir so, okay, meine Kinder sitzen im Auto ganz hinten. Und zu Hause sollte man am besten gleich die Haare abrasieren. Oder meine Tochter, ich bringe sie abends ins Bett, sie ist, sie will immer ins Bett gebracht werden, das ist cool. Und wenn sie kränkelt, dann liegt sie so neben mir und hustet mich an. Und instinktiv halte ich die Luft an. Und denke so, ja, alle Bazillen in mein Gesicht geschleudert, aber ich halte ja gerade die Luft an, da kommt nichts durch. Ja, ihr merkt, das ist lächerlich. Und wenn ich dann mal wirklich krank bin und so, also wirklich Grippe habe und so, hey, dann liege ich flach. Also dann ist es wirklich so, dass du meiner Frau sagst, hey, komm, bring die Kinder ins Bett, Es geht langsam zu Ende, wir müssen über die Nachfolge reden, wir müssen über so, ja? So. So geht's mir dann. Aber vielleicht denkst du, ja, genau, hier, ich kenne die Sprüche auch, Männergrippe, Männerschnupfen und das ganze Thema so, ja? Aber ich möchte an dieser Stelle mal mit einem Mythos aufräumen. Und zwar, es gibt die Männergrippe. Ja? Könnt ihr selbst nachlesen? Forscher, intelligente Menschen, Barmer Krankenkasse, haben das für die Krankenkasse rausgefunden und haben rausgefunden, dass, wenn eine Grippe, wenn eine Frau die Grippe bekommt, schüttet der Körper Östrogene aus. Und das führt dazu, dass diese Grippe aggressiv bekämpft wird. Wenn der Mann eine Grippe bekommt, schüttet er Testosteron aus und das wirkt nicht wie das Östrogen, bringt relativ wenig im Sinne von der Kampf gegen die Grippe vom Immunsystem her. Das bedeutet, wir Männer leiden heftiger an Grippen als Frauen und das ist genetisch bedingt. Ja? Ja, ihr könnt, wenn ihr es mir nicht glauben wollt, lest selbst nach. Ist okay, also könnt ihr selbst nachlesen. Und ich merke dann manchmal so, wow, so tough, wie ich gedacht habe, dass ich bin, bin ich gar nicht. Ja? Ja, ich bin dann eher so Kategorie nachts aufstehen, irgendwie runter ins Bad gehen und ich trete auf das Lego von den Kids und dann könnte es sein, dass ich 50 Minuten quasi im Bad liege und weine, weil das so weh tut. So, ja, ich überspitze das gerade ein bisschen, aber meine Frage ist so, welche Grundstimmung hast du? Ja, da steckt ein bisschen eine Grundstimmung auch dahinter. Welche Perspektive und welche Grundstimmung hast du in deinem Leben? Und ich will dir das sagen, hey, wir leben heute in einer Zeit, die nicht unbedingt mit Hoffnung, mit Positiven, mit Mut um sich rumschmeißt. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist vom WDR. Ich glaube, es war 2020 oder so. Da geht es darum, dass ein Kind, was 2020 geboren wird, so und so viele Katastrophen erleben wird. Also doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Überflutungen, dreimal so viele Ernteausfälle, siebenmal so viele Hitzewellen. Und in der Mitte siehst du dieses arme, kleine, weinende Baby. Es wird keine Chance haben zu überleben. Das suggeriert dir das Ding. Und wenn du aber mal überlegst und denkst dir so, hey, okay, guck mal, wir leben in Zeiten, keiner von uns hat Hunger gelitten. Die wenigsten von uns haben Krieg erlebt. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich drücke auf einen Knopf und kann einen Flug buchen. Ich drehe an einem Rad und mein Haus wird warm. Wir leben in Zeiten, wo Menschen, die vor uns gelebt haben, die würden sagen, ihr lebt wie Könige, ihr lebt wie Götter. Also, verstehst du, mir geht es nicht darum, dass es Probleme gibt. Mir geht es darum, mit welcher Mentalität gehen wir damit um. Und ich glaube, wir sind nicht unbedingt die, der deutschsprachige Raum ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er Hoffnung hat, dass er positiv in die Zukunft schaut und dass er und dass es ansteckt. Sondern wir sind eher Kategorie. Früher hat man gesagt, Martin Luther King, I have a dream. Ich habe einen Traum, dass eines Tages, wo es um Sklaverei ging. Heute würden wir eher sagen, I have a nightmare, ich habe einen Albtraum. Generationen in Deutschland zum Beispiel, in der Schweiz ist nicht ganz so krass, aber in Deutschland reden von der letzten Generation, die letzten, dann wird alles untergehen, es geht alles kaputt, es ist alles schlimm. Und das Ding ist so, dass wir Christen nicht unbedingt daraus stechen, sondern wir sind auch ziemlich gut in irgendwelche, ich muss das sagen gerade, weil das geht mir echt extrem gegen den Zeiger. Wir sind ziemlich gut in schlechte Videos produzieren und über die Zukunft reden, dass alles schlimm wird und alles noch viel schlimmer wird und alles den Bach runtergeht und alles sowieso vorbei ist und sagen am Ende, Jesus, bitte komm bald. Die Bibel sagt uns Folgendes, 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleiben. Die Liebe ist die Größe unter ihnen. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Christen eigentlich Hoffnungsträger sind. Dass sie Hoffnung haben. Dass sie Zuversicht haben. Wir sind keine Schwarzmaler, sondern wir haben Hoffnung. Wir haben Zuversicht. Und wenn du mal so ein bisschen deine Konkordanz nimmst und mal guckst, wie viel steht denn da, was so drinne. Hey, dann wirst du solche Sachen finden, wie dass Gott zu Josua sagt, hey, sei mutig und stark, nimm dieses Land an. Dann wirst du rausfinden, dass in der Bibel 365 Mal steht, fürchte dich nicht. Eigentlich ziemlich cool, für jeden Tag einmal. Fürchte dich nicht. Sagt Gott. Okay? Also, die Bibel sagt uns ein bisschen was anderes, was Zuversicht angeht. Und weiß nicht, wie es dir geht, Zuversicht, dieses Wort. Wir müssen es definieren, müssen gucken, was heißt das genau. Zuversicht kommt aus dem Altdeutschen, bedeutet ehrvolles, vertrauensvolles Aufschauen oder ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung der Zukunft. Das heißt Zuversicht. Ja, so ein bisschen griffiger als Hoffnung, steckt noch ein bisschen mehr drin als Hoffnung. Und die Frage, bevor wir weiter über Zuversicht sprechen, und das ist so ein Part, den müssen wir anschauen. Warum haben wir Zuversicht? Was ist der Ursprung? Was ist die Basis dafür? Und das beginnt ganz am Anfang in der Bibel, in den ersten drei Kapiteln. Im dritten Kapitel, Genesis 3, erster Buch Mose, Kapitel 3. Da haben wir diese Situation, wo alles in den Bach geht, Sündenfall und so weiter. Aber davor ist was Entscheidendes und das müssen wir festhalten. Da geht Gott her und er designt den Menschen, Adam und Eva, und er geht her und sagt so, also da ist die Rede vom Ebenbild, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Das bedeutet, er ist so geschaffen, dass er das Wesen Gottes verstehen kann und also so programmiert quasi, dass das auf das Wesen Gottes funktioniert. Das Wesen Gottes ist Liebe, können wir im Neuen Testament lesen, er ist perfekte Liebe. Das heißt, der Mensch ist so angelegt, dass er Liebe versteht. Und Gott gibt dem Menschen noch was Göttliches mit und das ist der freie Wille. Das bedingt mit Liebe, will da nicht so weit reingehen, aber dass der Mensch entscheiden kann und kann sagen, hey Gott, ich möchte mit dir leben oder ich möchte alleine leben. Und ihr kennt die Geschichte, Kapitel 3, kommt zur Rebellion, es kommt zum Bruch in der Beziehung, es kommt zu einem kosmischen Bruch quasi und der Mensch muss das Paradies verlassen. Und Gott geht her und sagt, ich möchte trotzdem, ich liebe diesen Menschen und ich möchte trotzdem Beziehung, ich möchte Gemeinschaft. Aber das Problem ist, Gott ist so heilig, so ausgesondert und der Mensch auf der anderen Seite ist so sündhaft jetzt, so voll Fehler, dass Gott nicht einfach hergehen kann und dem Menschen begegnen kann. Das würde der Mensch nicht aushalten. Der würde verbrennen, platt. Und deshalb geht Gott her und installiert zeitliche Systeme. Und das sind Bünde. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Bünden gehört hast im Alten Testament. Gibt es Bünde, die Gott schließt mit den Menschen. Immer wieder. Noah, Abraham, David. Und dann gibt es den finalen Bund und das ist Jesus. Wir müssen verstehen, dass Gott ein Bundesgott ist. Und jetzt müssen wir gucken, was ist ein Bund? Okay? Das Entscheidende bei einem Bund ist, dass er sich von einem Vertrag abgefahren unterscheidet. Ja? Du hast einen Vertrag mit Swisscom oder so. Ja? Und dieser Vertrag regelt, dass wenn du nicht zahlst, passiert Folgendes. Und wenn die Swisscom nicht liefert, passiert Folgendes. Das regelt dein Vertrag. Also ein Vertrag ist quasi auf Misstrauen gebaut. Also heißt so, okay, wir klären, wenn es in die Hose geht. Wenn du sagst, hey komm, wir heiraten und wir machen einen Ehevertrag, sagst du damit eigentlich so, das Ding geht in die Hose. Weil wir klären, wenn es nicht geht. Okay? Und ein Bund ist was anderes. Ein Bund ist ein Versprechen. Da geht es um Versprechen, da geht es um Treue. Da geht es um, ich gebe Rechte ab und nehme Verantwortung auf. Ja, das hebräische Wort, habe ich mitgebracht, das heißt Berit, ist der Bund und hat diesen Aspekt des Schneidens. Also ein Bund wird nicht geschlossen, sondern geschnitten. Im Alten Testament wird er geschnitten. Das bedeutet, Mann und Frau haben geheiratet damals und dann wurde geschnitten ins Fleisch und dieser Bund wurde mit Blut besiegelt. Ist für uns völlig irre, oder? Also, macht man heute gar nicht so. Aber damals wurde das so gemacht. Also dieser Bund, dieses Versprechen wurde mit Blut besiegelt. Jetzt ist es so, Jesus war auf der Erde, war unterwegs und dann sagt er zu seinen Jüngern Folgendes in Johannes 15. Da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Diener. Okay? Dann kommt so ein bisschen und sagt noch mehr. Dann sagt er, ihr aber seid meine Freunde. Das griechische Wort, was für Freunde steht, ist Philos. Und Philos, und das kann vielleicht ein bisschen die Freundschaft von heute ein bisschen anders deuten, ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn dein bester Freund deinen Geburtstag vergisst und einfach verpennt. Macht das was mit deiner Freundschaft zu ihm? Sehr gut. Weil Philos, das, was Jesus sagt mit Freunde, bedeutet, ihr seid meine geliebten Freunde, da geht es um Liebe. Und Liebe ist, 1. Korinther 13, Liebe hat keine Bedingung. Liebe ist fette Annahme, komplette Annahme. Das sagt Jesus, okay? Das heißt, das müssen wir verstehen, wenn es um den Bund geht, den Gott mit den Menschen schließt, hier geht es um eine grundsätzliche Annahme. Hier geht es nicht darum, dass erstmal Leistung erbracht werden muss, sondern hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um Philos, hier geht es um Liebe. Und das bedeutet, dass ich mit meinem Leben kommuniziere, Gott, du bist mein Schöpfer, du hast mich designt, ich gehöre dir und ich gebe dir mein Leben in den guten und in den schlechten Zeiten. Und Gott kommuniziert in diesem Bund auch etwas. Er sagt, ich habe dir vergeben, du bist mein Kind, ich gebe dir Versprechen, die ich halten werde und ich bin bei dir. Dieser Bund wird im gegenseitigen Vertrauen geschlossen. Ich gebe meine Rechte weg und ich nehme Verantwortung auf. Weißt du, was das heißt? Das heißt so, mein Leben, mein Herz, mein Kombi, mein Auto, mein Thermomix, meine Katze, alles gehört Gott. Und er sagt, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe meinen Sohn gegeben, dass Beziehung möglich ist. Ich habe das Blut geflossen, dass du gerecht bist. Du hast Anspruch oder Zugriff auf alle geistlichen Segnungen, so heißt es im Epheserbrief. Das heißt, die nehmen wir gerne. Heilung, Vergebung, ewiges Leben, Versorgung von oben, neue Identität. Du bist ein Kind Gottes. Das ist das, was Gott dir sagt in diesem Bund, okay? So, und das steht in diesem Bund. Ich möchte ganz kurz mit dir den Bund von Abraham anschauen. Das ist mega interessant. Gott geht her und sagt, Abraham, ich schließe mit dir einen Bund. Damals war es so, da gab es dann das Opfertier, das wurde zerschnitten. Ja, und dann ist man da durchgelaufen und hat sich gegenseitig zugerufen, wenn ich den Bund breche, dann tu mir dies und das und tu mir dies und das. Also wenn ich die Treue nicht halte in diesem Bund, dann muss es Konsequenzen geben. Und jetzt kannst du lesen, was Gott mit Abraham macht. Er geht her und versetzt Abraham in den Schlaf. Und schließt den Bund letztendlich mit sich selbst. Das bedeutet nichts anderes, dass Gott selbst sagt, ich werde schauen, dass die Treue da ist, weil er den Bund mit sich selbst schließt und Abraham mit reinnimmt. Wahnsinn, oder? Also Abraham ist gar nicht in der Lage, das Ding gegen die Wand zu fahren, weil Gott diesen Bund mit sich selbst schließt. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast, warum so blutrünstig? Ist es euch klar? Was denkt ihr? Blut ist gut oder so? Ist halt einfach so, oder? Also, nein, es steckt was dahinter. Es steckt wirklich was dahinter. Und zwar, wir schauen kurz im Hebräer 9. Da haben wir ein paar Verse dazu. Da heißt es, beim neuen Bund, neuer Bund ist immer das, Christus, der finale Bund, fertig. Ja, ist es wie beim Testament. Ein Testament wird erst eröffnet, wenn der Tod seines Verfassers nachgewiesen ist. Macht Sinn, oder? Leben wir heute auch. So, okay, dann geht es weiter. So wurde auch schon der alte Bund bei Mose, ja, der ist gemeint, erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war oder wurde. Und dann heißt es weiter, als Mose sagte, dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Okay. Blut ist irgendwie ein Siegel. Ja? Blut ist irgendwie so ein Stempel. Und wenn ein Bund geschlossen wird, dann muss Blut fließen. Und wir lesen im Alten Testament konstant von Opfer und da ist ein Tier wieder geschlachtet worden. Es war immer das perfekte Lamm und so weiter und so weiter. Und das Blut, was da fließt, ist stellvertretend für Gott. dass dieses Lamm perfekt ist. Da geht es nicht darum, um das perfekte Lamm. Da geht es darum, dass Gott perfekt ist, dass es stellvertretend. Das bedeutet, jeder Bund, der geschlossen wird, wird mit Blut besiegelt. Und Gott hat da schon ein Stellvertretertum drin. Das wird alles aufgelöst am Kreuz. Weil am Kreuz fließt das kostbarste Blut ever. Christus. Ja? Jetzt nochmal, warum, also durch dieses Siegel bekommt der Bund Gültigkeit. Warum nochmal Blut? Für uns ist Blut irgendwie tot. Ja? Wenn einer blutet, manche haben Angst vor Blut, fallen um. Meine Kinder kommen wegen jedem kleinen Schnitt, da kommen sie her und sagen, du hast ein Pflaster und so. Ja? Blut ist für uns was anderes, als was der Hebräer versteht. Für den Hebräer ist Blut Leben. Er sagt, Blut bedeutet Leben. Das Blut in jedem Lebewesen ist das Lebenselixier in der Schöpfung. Das ist quasi wie fast Gottes Gegenwart im Geschöpf. Deswegen geht ein Hebräer her und sagt, Blutwurst gibt's nicht, wird nicht gegessen. Weil Blut ist heilig, das wird nicht gegessen. Okay? Also das ist was ganz Besonderes. Und beim Auszug aus Ägypten, können wir das lesen im 2. Mose, das ist mega cool, weil das ist genau das. Da heißt es, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Situation, Mose, lass mein Volk ziehen. 9 Plagen sind durch, 10. steht aus. Gott sagt, Blut an die, macht Passa mal, feiert Passa, macht euch ready, wir gehen gleich los. Und schmiert das Blut an den Pfosten. Und dieses Blut hat genau die gleiche Funktion. Das heißt, eigentlich schreiben sie den Namen Gottes an die Tür und es ist versiegelt. Und dieser Engel des Todes, wo es da heißt, kann da nicht rein und nicht zerstören. Das ist, da hier ist jemand mit dem Blut Gottes versiegelt worden. Das bedeutet das. Okay? Dieses Blut, also Jesus geht her, vor allem Abend mal, passt super, und sagt, mein Blut ist geflossen für euch. Mein Blut ist der neue Bund, so heißt es auch in den Worten. Das ist das königliche Siegel Gottes auf deinem Leben. Hey Mann, wenn du zu Jesus gehörst, er dein Retter ist, dann bist du versiegelt mit diesem Blut. Okay? Das ist, das haut dich aus den Latschen raus. Und das ist die Grundlage für alles. Das ist die Grundlage auch von dieser ganzen Serie für Wirksamkeit, für Versöhnung, für Liebe, für Würde und für Zuversicht. Das ist die Grundlage für alles. Dieser Bund, den Gott mit dir und mit mir durch seinen Sohn schließt und der ja, mit dem Blut Gottes oder mit dem Blut des Sohnes versiegelt wird. Okay, Zuversicht. Kommen langsam ans Ziel. Zuversicht. Zuversicht hat mehrere Aspekte. Weißt du warum? Weil ich habe jetzt hier mit einem Gott zu tun, der nicht nur labert, sondern gemacht hat, was er gesagt hat. Hat er gemacht. Sein Sohn ist gestorben. Das Blut ist geflossen. Deswegen kann ich darauf vertrauen, dass das, was er sagt, dass das stimmt. Weil er schon geliefert hat. Okay? Deswegen weiß ich, wenn es da heißt, wenn er im Alten Testament sagt, in Jeremia, hey, ich gebe euch Zukunft und ich gebe euch Hoffnung, kann ich davon ausgehen, dass das nicht einfach irgendein Geschwätz in den Himmel ist, sondern ich kann, da steht ein lebendiger Gott dahinter, der gesagt hat, das mache ich. Der nächste Punkt ist, Zuversicht gibt deinem Leben Bedeutung. Weil du weißt, dass Gott der ist, der sagt, hey, ich habe dir mit einem offiziellen Stempel quasi bestätigt, mit dem Siegel des Blutes, dass ich bei dir bin, bis an der Weltende, ja, dass ich zu meinen Versprechen stehe und dass ich dir Zukunft gebe. So, diese Zuversicht macht dich aber nicht immun gegen Angst und gegen Schrecken und gegen Sorgen. Aber diese Zuversicht hilft dir, das zu überwinden. Okay? Du bist nicht mehr Spielball von Sorgen. Du bist nicht mehr Spielball von, was alles Schlimmes in der Welt passiert und Kriege und alles und so weiter. Ja, das wird heftig. Die Bibel sagt uns, was da kommen wird. Das wird heftig. Aber du bist, weil du Zuversicht hast, aufgrund dessen kannst du das überwinden. Okay? Und Zuversicht führt dich in eine Freiheit, weil es wird dein Verhalten bringen. Es wird dein Verhalten ändern. Es wird dein Verhalten im Alltag beeinflussen. Und Zuversicht geht noch weiter, weil sie bleibt nicht bei dir. Ich weiß nicht, ob du Leute kennst in deinem Umfeld, die voll die Optimisten sind. Die stecken die anderen an. Die Bibel verspricht uns, wie die Zukunft werden wird. Nämlich, ist cool, am Ende wird alles gut. Ganz einfach eigentlich so. Sie sagt, es wird Frieden geben, es wird Gerechtigkeit geben, es wird Freiheit kommen, Gott wird alle Tränen abwischen, es wird der gute König kommen, sein Friedensreich aufrichten. Das ist die Perspektive. Und ich habe immer mal wieder, das ist ein Privileg für mich, mit älteren Menschen zu tun, die kurz vorm Tod sind. Und dann merkst du auf einmal, wow, das ist eine Perspektive, die ist in der Ewigkeit verankert. Weil im Angesicht des Todes, Körper fertig, ja, vielleicht doch gar nicht mehr wirklich da, aber im Angesicht des Todes auf einmal ist da so ein Frieden, ist auf einmal so eine Freude. Es sind da ganz viele Sachen da, wo ich mir gedacht habe, ja genau, das ist die Zuversicht, das ist diese Hoffnung. Die Perspektive ist, im 1. Korinther heißt es so, wenn du mal stirbst, und Jesus wiederkommt, dann wird Gott alles in allem sein. Das ist die Perspektive. Finde ich abgefahren. Jesus selbst sagt so, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist die Perspektive, die wir im Vater unser haben. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das steht da drin. Also das bedeutet, wir Christen dürfen Hoffnungsträger sein. Ja, du darfst doch mal jammern, so wie ich, so, ja, ich werde krank, so. Aber an sich sind wir Leute, die eine Perspektive haben, die weit über dieses Ding hinausgeht, was wir hier erleben, um uns herum oder weltweit erleben. Du darfst ein Glas halb voll Typ sein und du darfst nach dem Motto leben, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ich möchte dir eine Frage stellen, hast du diesen Bund? Ja? Also hast du diese Entscheidung getroffen? Bist du mit Jesus? Ist er dein Chef? Darf er dein Leben haben? Das ist die eine Frage. Wenn du das nicht weißt, das ist gar nicht so kompliziert. Das ist ein Gebet entfernt, in dem du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Und ich komme zu dir zurück und vergib mir meine Schuld. Er hat sie dir vergeben. Und ich möchte ein Kind des Höchsten werden. Das ist ganz einfach. Das Zweite ist, wenn du sagst, hey, ich bin noch mit Jesus unterwegs, und Bernd, ihr dürft langsam nach vorne kommen, du bist aber schon mit Jesus unterwegs, aber du merkst, so, ich habe diese Zuversicht nicht, weil da sind die Sorgen und das ist schwierig und so. Dann möchte ich dir jetzt noch zum Abschluss was vorlesen, was nicht meine Worte sind, sondern was unser guter alter Paulus geschrieben hat im 1. Kolosser. Nicht 1. Kolosser, Kolosser 1. Da heißt es, und du darfst gern die Augen zumachen, damit wir es nicht nur hier oben im Kopf verstehen, sondern es wäre gut, wenn es runterrutscht in unser Herz, okay? Da heißt es, er, gemeint ist Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Jesus war schon immer da. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Hey, come on, in Jesus ist alles da. Alles. Und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, Achtung, durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod
auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Hey, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du eine Leistung vollbringst, dass du moralisch, ethisch korrekt lebst und der Bessere bist, sondern du bist heilig geworden durch das Blut Christi. Nicht, weil du so toll bist. Ja? Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, da haben wir gehört heute, die ihr gehört habt, und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Vielleicht hilft dir das, die Größe Christi so ein bisschen fassen zu können. Ich möchte kurz noch sagen, am Ende, weißt du, in der Welt heute, die Welt sagt dir, du darfst alles glauben. Du kannst alles machen, du kannst von allem überzeugt sein, das ist alles in Ordnung. Das geht so weit, bis du den Namen Jesu ins Spiel bringst. Und wenn du sagst, hey, ich glaube an Jesus, hey, ich lebe nach christlichen Überzeugungen, dann scheint es auf einmal irgendwie zu sein, als ob die Leute austicken. Und dann kommen so Sachen wie so, hey, du bist voll altmodisch. Oder du bist ein Fundamentalist. Oder du bist verrückt, du bist konservativ, du bist von gestern. Und ich möchte jetzt was sagen zum Schluss. Wir sind nicht von gestern. Wir sind von morgen. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil morgen, das Morgen wird designed durch den einen, durch den der Schöpfer ist, durch den, der das als einziger zu sagen hat, was im Morgen passieren wird. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Designer von morgen. Und es ist egal, welcher Influencer irgendwas raushaut, welche Ideologie irgendwas fährt, welche Weltmacht irgendwas will. Keiner kann das Morgen definieren und beschreiben. Außer der eine. Und der ist Jesus Christus aus Nazareth, der gekommen ist und gestorben ist und der sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Amen.